Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Im kommenden Monat wird es ein bitteres Jubiläum geben. Am 11. September 2023 jährt sich zum 50. Mal der Militärputsch in Chile gegen den linken Präsidenten Salvador Allende. Die Putschisten haben tausende Menschen in Chile umgebracht. Auch Salvador Allende selbst ist bei dem Putsch gestorben. Viele haben das Land verlassen müssen und lange im Exil gelebt. Ein neues Buch erzählt Salvador Allendes Geschichte und erzählt auch vom Versuch eines demokratischen Sozialismus in Chile. Der Lateinamerika-Kenner Günter Wessel hat dieses Buch geschrieben. Günter Wessel, den hören Sie öfter auch als Sachbuchkritiker hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt ist er im Studio. Guten Tag, Herr Wessel.
Schönen guten Tag. Danke.
Das Buch ist auch eine Geschichte der Familie Allende bis hin zu Maya Fernandez Allende. Das ist eine Enkelin von Salvador Allende und die ist heute Chiles Verteidigungsministerin. Wie ist das denn bei ihr? Spielt das Erbe ihres Großvaters für diese Politikerin eine wichtige Rolle?
Natürlich, also dieses Erbe kann man ja nicht ausschlagen. Maya Fernandez Allende ist die Tochter von Beatriz, also Tati Allende, einer der drei Töchter Allendes. Tati war zum Beispiel bis kurz vor Ende mit in der Moneda am 11. September 1973. Sie ist kurz bevor die Moneda dann erstürmt wurde, ist sie aus der Moneda raus.
Also das ist der Präsidentenpalast.
Aus dem Präsidentenpalast raus, hat ihren Vater da zurückgelassen, hat ihren Vater nie mehr danach gesehen, auch nicht tot gesehen. Sie ist dann nach Kuba ins Exil gegangen, hat ihre Tochter großgezogen. Sie war damals im 7. Monat schwanger mit ihrem Sohn, der 2 Monate später geboren ist. Also es ist eine Familiengeschichte, aus der kann man sich natürlich nicht verabschieden. Tati hat sich dann später, hat sich das Leben genommen auf Kuba. Also man kommt aus dieser Familiengeschichte natürlich nicht raus. Und natürlich steht sie in einer Traditionslinie, aber sie lässt das eigentlich nie raus. Also das ist so ein bisschen, es steht im Hintergrund da und man hängt in dieser Traditionslinie drin, aber es ist jetzt nicht so, als würde das die konkrete Politik dauernd befeuern.
Das ist ja eigentlich eine fast unglaubliche Geschichte. Ja, vor 50 Jahren hat das chilenische Militär gegen diesen Präsidenten Salvador Allende geputscht, ein Putsch, der eben zu seinem Tod geführt hat, zur Ermordung vieler anderer Menschen. Und jetzt ist die Enkelin von Salvador Allende, die Ministerin für eben dieses Militär, das damals geputscht hat. Gab es da keinen Widerstand von chilenischen Offizieren von heute?
Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Also man muss ja, die Diktatur ist jetzt ja doch einige Jahre her, also 89, 30 Jahre her. Das heißt, es hat sich einiges im Land geändert. Wir hatten mal eine also in diesem Land gab es schon mal eine Verteidigungsministerin, Michelle Bachelet, die spätere auch Präsidentin war von der Sozialistischen Partei, war auch schon mal Verteidigungsministerin. Ihr Vater war auch Militär gewesen, der ist von den Militärs gefoltert worden, ist an den Folterungen gestorben. Also auch da gab es schon Auseinandersetzungen. Und das chilenische Militär ändert sich auch sukzessive. Also es ist so ein, es ist jetzt nicht mehr so, als hätten die da alle Offiziere, alle Generäle auf einmal auf der Matte gestanden und gesagt, die auf keinen Fall. Es gab vereinzelte Proteste, aber wenig.
Sie haben dieses Buch jetzt geschrieben. Wie hat das eigentlich bei Ihnen angefangen, diese Auseinandersetzung mit Chile und mit Salvador Allende?
Das ist eine ganz komische Geschichte. Ich bin 1959 geboren, ich war 14 in dem Sommer. Im Frühjahr gab es ganz wichtige andere Ereignisse, das Pokalendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Und im Herbst hatte ich auf einmal das Gefühl, das war das erste Ereignis, bei dem ich politisch mitgedacht hatte und wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und das hat mich dann sehr lange begleitet. Ich bin 93, 94 zum ersten Mal mit einem Stipendium nach Südamerika gekommen, unter anderem nach Chile. Hatte ein bisschen Scheu, in das Land reinzugehen, weil ich irgendwie diese Geschichte mit der ganzen Diktatur, die schwappte mir immer im Kopf rum. Und dann war ich aber die 90er Jahre sehr häufig da, habe dann Radio da gemacht und habe mich immer wieder damit beschäftigt. Also man läuft, man fällt drüber, man redet mit Leuten, man geht da heute, wenn man heute in das Museum de Derechos Humanos, also das Museum der Menschenrechte in Santiago geht, was so ein Erinnerungsmuseum ist an die Diktatur und an die Verfolgung, man trifft da die Leute, diese Leute reden miteinander darüber, die sind fassungslos, da reden Großeltern mit ihren Enkelkindern. Also da ist ein Trauma in dem Land drin, was überall spürbar ist.
Lassen Sie uns mal an einigen Punkten auf Salvador Allende selbst schauen. Der hat Medizin studiert und ist dann aber eben in die Politik gekommen. Was hat ihn eigentlich da hingetrieben?
Nein, die Medizin ist eine Familientradition, die Politik auch ein bisschen. Also er kommt jetzt nicht aus einer Familie, kam nicht aus einer Familie, die noch nie was mit Politik zu tun gehabt hatte, sondern das war immer eine Familie, die schon, also in den Generationen davor auch, sagen wir, relativ nah dem Staat war und der Macht war. Und er hat sich früh entschieden, sozusagen zwischen diesen beiden Neigungen. Er hat in der Medizin sich um Sozialpolitik gekümmert, ist Sozialmediziner gewesen, hat da angefangen, irgendwie auch sozialmedizinische Dinge zu entwickeln, wurde dann erst Gesundheitspolitiker und dann später sozusagen mit der Sozialistischen Partei, wo er teilweise Vorsitzender war, wurde er dann Präsidentschaftskandidat. Also es hat sich relativ natürlich entwickelt auf eine gewisse Art und Weise.
Er war vielfach Präsidentschaftskandidat, muss man echt sagen. Er hat sich dreimal zur Wahl gestellt als Präsident und ist nicht gewählt worden. Da würden jetzt viele sagen, jetzt ist mal gut, erwiesenermaßen funktioniert es nicht, aber er ist ein viertes Mal angetreten und dann gewählt worden. Woher hat er diese Zuversicht oder diese Ausdauer genommen?
Ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment noch die Zuversicht hatte. Also die dritte Wahl war sehr knapp. 1964 war es sehr knapp, 58 war es auch schon knapp, 52 hat er haushoch verloren. Also das waren einfach so, ich glaube, es gab keinen anderen Kandidaten auch. Die Sozialistische Partei wollte ihn erst gar nicht aufstellen, die hat woanders hingeguckt, aber es gab dieses breite linke Bündnis der Unidad Popular, was von den Kommunisten auf der einen Seite bis zu Linksliberalen auf der anderen Seite reichte. Da waren dann auch Parteien drin, die eher linksradikalen, auch also links von den Kommunisten vielleicht sogar standen. Und er war der Einzige, der sich sozusagen als natürlicher Kandidat angeboten hat, dieses ganze Bündnis zusammenzuhalten. Kraft seiner, vielleicht seiner Diskussionsfreude, seiner Autorität, seiner politischen Erfahrung auch.
Es heißt dann, Allende und seine Regierung der Unidad Popular, die hätten einen demokratischen Sozialismus in Chile einführen wollen. Das ist ja kein genau definierter Begriff. Was hatte die Unidad Popular davor in Chile?
Naja, was sie gemacht haben, sie haben sich wählen lassen. Also Allende hatte natürlich er stand natürlich im Austausch mit vielen anderen Leuten. Es gibt zum Beispiel, gab Treffen nach der kubanischen Revolution, wenn er nach Kuba gegangen ist und mit Che Guevara beispielsweise zusammengetroffen ist, mit Fidel Castro. Die Option, mit Gewalt die Macht zu übernehmen, bestand für ihn nicht. Also man muss sich den als totalen Demokraten vorstellen. Also es gibt von Antonio Skármeta, der Schriftsteller, der später auch mal hier in Deutschland chilenischer Botschafter war, von 2000 bis 2002, glaube ich, oder 2003, der hat mal in einem Aussatz geschrieben, dass die Unidad Popular auch daran gescheitert ist, dass sie zu viel Demokratie zugelassen hat. Dass sie den Repressionsapparat des Staates einfach zu wenig genutzt hat, dass sie an vielen Punkten zu wenig eingegriffen hat.
Also zum Beispiel gegen den rechten Terror, den es auch gab.
Gegen den rechten Terror, der sich unmittelbar nach der Übernahme der Regierung durch die Unidad Popular gezeigt hat. Der brach überall aus und da haben sie zu wenig Repression aufgetreten sind, weil sie immer darauf bedacht waren, die Demokratie zu bewahren, möglichst viele Leute mitzunehmen. Ich glaube, das ist das Grundprinzip von Allende gewesen. Möglichst viel zu diskutieren, möglichst Leute mitzunehmen.
Diese drei Jahre, die Salvador Allende Präsident war, das war eine eben auch schwierige Zeit für Chile. Das beschreiben Sie auch ganz offen, welche großen Schwierigkeiten, welche enormen politischen Spannungen es gab, wie schwierig das auch wirtschaftlich war, aus vielen Gründen. Da haben später auch Leute aus der Unidad Popular gesagt, wir haben auch selber schwere Fehler gemacht. Es gab diesen rechten Terror gegen die Linke in Chile, das ist bitter genug, aber wenn man von heute schaut, ist genauso bitter ja die Rolle der westlichen Staaten beim Putsch dann gegen die Allende-Regierung, vor allem die Rolle der USA. Sie berichten davon in Ihrem Buch, bewundernswert nüchtern, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, und Sie berufen sich, soweit ich das gesehen habe, vor allem auf Quellen aus den USA selbst. Was weiß man denn heute, welche Rolle die USA gespielt hat bei dem Putsch?
Ja, eine ziemlich üble, das weiß man sicher. Aber ich kann mir natürlich mich in Zorn und Rage reden, aber das nutzt ja dann am Ende nichts. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch etwas nüchterner beschrieben, ganz simpel. Nein, die USA haben alles dafür getan, dieses System zu destabilisieren. Die wollten kein zweites Kuba, die wollten keinen zweiten sozialistischen Staat in Lateinamerika haben. Wollten noch nicht mal den einen eigentlich haben. Und haben begonnen, die Wirtschaft zu destabilisieren, indem sie sich dafür eingesetzt haben, dass alle Kredite, die von der Weltbank kamen, sofort gestrichen wurden. Nach dem Putsch sind sofort wieder Kredite freigegeben worden. Die haben dafür gesorgt, dass das Kupfer beschlagnahmt wurde in europäischen Häfen, was die Chilenen ausgeliefert haben. Chile lebt überwiegend vom Kupferexport. Also das muss man dazu sagen, das war das wichtigste Exportprodukt. Die haben sich dafür eingesetzt, dass bestimmte Staaten keine Kredite gegeben haben. Sie haben aber auch die streikenden Lastwagenfahrer, Lastwagenfahrer zu streiken, das waren als Kleinunternehmer und haben Geld ins Land gebracht, um die dafür zu bezahlen, dass sie keine Waren durch die Gegend transportiert haben. Das heißt, das ganze wirtschaftliche System ist zusammengebrochen. Und sie haben die Waffen eingebracht und sie hatten die Generäle ausgebildet, die dann geputscht haben. Also das ist ein System, wo sie von allen Seiten versucht haben, das Land zu destabilisieren. Das muss man einfach so sagen.
Auch die Bundesrepublik Deutschland und Politiker vor allem aus der CDU und der CSU haben damals eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Das zitieren Sie auch. Sie sprechen an einer Stelle auch davon, es gab ja in den letzten Jahren sehr heftige soziale Unruhen in Chile, 2019 zum letzten Mal. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn Sie immer näher an die Gegenwart auch herankommen, dass das immer noch Zusammenhänge mit der Wirtschaftspolitik der Pinochet-Zeit, also der Diktaturzeit, wobei die ja eben vor über 30 Jahren beendet wurde. Wo sehen Sie da Zusammenhänge?
Nee, die was die Junta damals gemacht hat, also die Militärregierung, war den Sozialstaat eigentlich komplett zu zerschlagen. So, und dann wurde eine Verfassung eingesetzt, die alle soziale, nicht alle, aber fast alle soziale Vorsorge privatisierte. Das ist aber, ist verfassungsrechtlich sozusagen gegeben. Da konnten die letzten Regierungen relativ wenig dran drehen. Die haben es ein bisschen probiert, aber sie haben es hat nicht so richtig geklappt. Also man hat eine aktienfinanzierte Rente beispielsweise, in die bestimmt für die bestimmte Leute gut ist, die Geld, viel Geld haben, aber für andere Leute, die sie das nicht leisten können, kommt da nichts bei rum. Also das staatliche Rentensystem ist total gekappt worden, die Gesundheitsvorsorge ist gekappt worden. Das ist alles, und das sind alles Dinge, die man nicht so leicht wieder zurückholen kann.
Eben, wenn es in der Verfassung steht, braucht man zwei Drittel oder
ja, noch
man mehr,
braucht,
mehr.
Muss die Verfassung ändern. Das ist ja auch ein Versuch gewesen, dieser Regierung eine neue Verfassung einzusetzen, der jetzigen Regierung. So, und man hat eine Ungleichheit, die sich über, also eine ökonomische Ungleichheit im Land, die sich über die Jahrzehnte dann natürlich immer weiter verbreitert hat. Wir haben heute irgendwie, die hatten Ende der Diktatur, hatten die eine Armutsquote, da muss ich gerade mal schauen, von 40%. Heute haben die eine Armutsquote von etwa 10%. Also da hat sich was verbessert, aber es ist natürlich immer noch eine riesen Menge von Menschen, die in wirklicher Armut lebt. Und Armut ist wirkliche Armut dann. Und es gibt eine große Ungleichheit im Land. Es gibt diese Koeffizienten, diese Ungleichheit berechnen. Der liegt in Chile bei 44% oder so etwas. Und in Deutschland oder in Mitteleuropa liegt er in der Regel bei so 29, 30.
Noch eine letzte Frage. Man merkt an unserem Gespräch, Ihr Buch heißt zwar Salvador Allende, geht aber weit über diese konkrete Person hinaus. Sie erzählen eben von der Familiengeschichte der Allendes und von der chilenischen Geschichte der Jüngeren. Aber zum Schluss doch noch eine Frage zu Salvador Allende selbst. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, er hat etwas bewirken können, was heute sehr heilsam wäre für viele tief gespaltene Demokratie, dass er nämlich auch von politischen Gegnern oft sehr geschätzt oder sogar bewundert wurde. Wie hat er das denn bewirkt?
Ich glaube, das war einfach eine Person und eine Persönlichkeit, die mit großer Beharrlichkeit seinen Zielen nachgelaufen ist oder nachgegangen ist. Der diskussionsbereit war wahrscheinlich bis zum Umfallen, der alle im Grund, nicht im Grund und Boden geredet, aber mit denen diskutiert hat, so lange, bis da sich was bewegte. So eine Beharrlichkeit. Und der immer klar gemacht hat, wohin er möchte. Also nicht so ein Verharren in, wir verwalten da irgendetwas. Ich möchte jetzt nicht über die jetzige Bundesregierung reden, sondern wirklich eine klare Idee hatte, wo möchte ich hin und wie komme ich dahin und was wären die einzelnen Schritte dazu und wen muss ich dann überzeugen von und wie kann ich Leute überzeugen? Also wirklich mit einer großen persönlichen Glaubwürdigkeit da auch angegangen ist.
Salvador Allende, eine chilenische Geschichte, so heißt das Buch von Günter Wessel. Im Christoph Links Verlag ist das erschienen mit 256 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.